preist dem Herrn. Lass uns doch beten zum Anfang. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, den du gemacht hast. Wir preisen dich, Herr, dass du da bist mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Wahrheit. Wir danken dir, Herr, du bist gut, du bist mehr als genug in unserem Leben. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Vater, dass wir dein Wort heute Morgen richtig verstehen und es richtig aufnehmen können und umsetzen können. Danke für deinen Heiligen Geist, der mir hilft, die Botschaft angemessen weiterzugeben. Amen. Wir kommen zu einem weiteren Teil in unserem ABC des erfolgreichen Lebens. ABC des erfolgreichen Lebens. Und wir werden es auch heute wieder so machen, dass wir zum Buchstaben T, der heute Morgen dran ist, einen passenden Begriff finden, einen Begriff, der etwas zum Ausdruck bringt, das wir unbedingt brauchen auf dem Weg zum Erfolg. Und zwar handelt es sich um Teamarbeit. Teamarbeit. Ich möchte mit einem Zitat beginnen heute Morgen. Business, also Geschäftsleben, Business, und damit ist nicht nur das kommerzielle Geschäftsgeschehen gemeint, sondern auch Bereiche wie etwa Erziehung, Regierung und Medizin, ist Teamarbeit. Und zum Gewinnen braucht man immer ein Team. Das hat gesagt Andrew S. Grove, geboren 1936, amerikanischer Topmanager, von 1987 bis 1998 Präsident der Intel Corporation, also eines der größten amerikanischen Chip-Herstellers. Ist diese Aussage wahr? Ich glaube, sie ist wahr. Wir brauchen ein Team, wenn wir im Leben erfolgreich sein wollen. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Ohne das ist es nicht möglich. Ohne das ist es nicht machbar. Du kannst alleine ein gewisses Maß an Erfolg erreichen, kannst zu einem bestimmten Punkt auf der Erfolgsleiter kommen, aber du wirst nicht so effizient und effektiv sein können, alleine, wie du es sein kannst, zusammen mit einem Team, mit einer Gruppe von Menschen, die deine Begleiter sind, deine Mitarbeiter sind, deine Ermutiger sind, deine Ermahner sind und dich in dem, was du tust, mit voranbringen und dir dabei dienen. Ich war ja früher einmal Künstler. Und das Künstlerleben ist ein klassisches Einsiedlerleben im Grunde genommen. Künstler neigen dazu, alles selbst zu machen. Ich glaube sogar, dass manche Leute Künstler werden, weil sie dort alles allein machen können. Und weil sie auf scheinbar erst einmal auf niemanden angewiesen sind. Und weil sie die ganze Ehre für sich einheimsen können und so weiter und so fort. Aber ich habe gelernt und ich habe auch andere Künstler kennengelernt. Ich habe auch bekannte Künstler kennengelernt, die auf der ganzen Welt berühmt sind. Und etwas ist mir aufgefallen. Je bekannter, je erfolgreicher ein Künstler wird in der ganzen Welt, desto mehr Mitarbeiter hat er. Desto mehr Mitarbeiter braucht er. Ich habe Künstler kennengelernt, die hatten Assistenten, persönliche Assistenten, die ihnen zugearbeitet haben, die für sie Dinge erledigt haben, die für sie Telefonate geführt haben und so weiter und so fort. Also selbst in diesem relativ einsamen Feld ist die Einsamkeit irgendwann zu Ende und wirst du nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen ohne Mitarbeiter. Wir verlassen uns bei diesen Dingen natürlich nicht auf das, was irgendein Top-Manager gesagt hat. Ihr wisst das, ich sage diese Dinge jeweils nur zur Einstimmung. Aber das, worauf wir uns eigentlich gründen, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unser Maßstab, wenn es darum geht, Erfolgsprinzipien festzulegen. Und da möchte ich euch etwas ganz Grundlegendes auch sagen, nämlich Gott selbst arbeitet im Team. Es fängt wie immer mit Gott an. Wenn wir wissen wollen, was Erfolg ist oder was zum Erfolg führt, dann sollten wir uns nicht zuletzt auch Gott zum Vorbild nehmen. Er hat uns vorgemacht, was es bedeutet, erfolgreich zu sein. Vielleicht hast du dir noch nie überlegt, Gott in diesen Kategorien dir zu überlegen oder ihn so zu sehen, aber Gott ist erfolgreich. Gott ist in dem, was er tut, sehr, sehr erfolgreich. Und dieses Streben nach Erfolg und dieses Verlangen nach Erfolg hat er uns weitergegeben. Und nicht nur das Streben und das Verlangen danach, sondern auch die Fähigkeit, zu Erfolg zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Dinge lernen. Und nicht denken, ja, aber ich bin doch hier nicht in einem Managerkurs, was soll das Ganze? Das Ganze soll, dass du in deinem persönlichen Umfeld, in deinen persönlichen Bereichen, egal ob das was mit Geschäftsleben, mit Politik, mit Erziehung, mit Regierung, mit Medizin zu tun hat oder mit Gemeinde, in diesen Bereichen sollst du erfolgreich sein können. Wisst ihr, eine Familie zu managen, ist eine Manageraufgabe. Und du kannst das mehr oder weniger erfolgreich tun. 1. Mose 1, Vers 26. Eine Schriftstelle, die ich kürzlich schon einmal zitiert habe, nämlich am Mittwoch. Wir reden übrigens am Mittwoch, an den Mittwochgottesdiensten jetzt, nicht mehr über den Galaterbrief im Moment, sondern wir haben etwas Neues, ein neues Thema angefangen. Wir sprechen nämlich über Geist, Seele und Leib. Ein ebenfalls sehr wichtiges Thema. Und ich kann euch nur ermutigen, kommt auch zu den Mittwochgottesdiensten. Die Mittwochgottesdienste sind sehr wichtig und haben eine andere Qualität. Ich sage nicht eine bessere Qualität, aber eine andere Qualität als die Sonntagsgottesdienste. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Diese Schriftstelle ist doch immer wieder gut, ja, um daraus bestimmte Dinge herzuleiten. Gott selbst arbeitet im Team. Woran sehe ich das hier? Ganz einfach daran, dass er von sich in der Mehrzahl redet. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Dreimal hintereinander spricht Gott hier von uns, spricht er in der Wir-Form. Nun, wen meint er damit? Meint er damit sich und die Engel? Hatten die Engel irgendetwas zu tun mit der Erschaffung des Menschen? Nein, die Engel hatten nichts zu tun. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Engel daneben standen und sich wunderten, was Gott da am Tun war. Man, die Engel sind auch ein Stück weit in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Sie sind ihm auch ähnlich. Sie sind höhere geistliche Wesen. Und viele Menschen neigen dazu, Engel als sich überlegene höhere Wesen anzunehmen. Aber im Grunde genommen sind sie das nicht. Der Mensch ist mehr in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen als die Engel. Denn der Mensch hat die einzigartige Möglichkeit, einen freien Willen zu haben. Und das hat sonst nur Gott. Die Engel, könnte man sagen, hatten theoretisch auch einen freien Willen, aber sie konnten ihn nur einmal gebrauchen. Sie konnten ihn nur einmal einsetzen. Und dieses eine Mal war das eine Mal zu viel. Also hatten sie das eben nicht wirklich. Sie hatten es theoretisch, aber sie hatten es nicht in der Praxis. Von wem ist hier die Rede? Es ist die Rede vom Team Gottes, vom Gottesteam, nämlich von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden ein Team. Sie sind das Team der Gottheit. Und sie sind das bestmögliche Beispiel für ein Team, das man sich überhaupt vorstellen kann. Sie sind die Dreieinigkeit. Und man nennt sie die Dreieinigkeit, weil sie zwar drei Personen sind, aber in ihrer Einigkeit derart eins, dass sie nur als ein Gott genannt werden. Seht ihr, wir sprechen nicht von drei Göttern. Wir sprechen nicht von einer polytheistischen Religion, wenn wir vom Christentum reden. Sondern wir sprechen von einer monotheistischen Religion. Nun, manche Leute möchten uns das am liebsten streitig machen und sagen, ja, ihr Christen, ihr betet ja gar nicht einen Gott an, ihr betet ja drei Götter an. Die Juden zum Beispiel oder die Mohammedaner, sie beten tatsächlich nur einen einzigen Gott an. Aber das Wunderbare am Christentum ist eben gerade, dass es drei Personen und trotzdem nur einer ist. Wir haben hier das Urbild und das bestmögliche Beispiel eines Teams. Drei Personen, die sich in ihren Absichten, in ihren Zielen und auch in ihrem Vorgehen vollständig eins sind. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und wenn du dir überlegst, wie dieses Erschaffen des Menschen ablief und Gott zu den anderen Teammitgliedern sprach, lasst uns, ich bin überzeugt davon, die anderen zwei waren sofort Feuer und Flamme für diesen Gedanken. Ja, genauer gesagt, sie trugen sich selbst schon. Sie hatten diese Absicht, dieses Verlangen selbst schon in sich und wollten, dass Menschen geschaffen würden. Man könnte sagen, Gott rannte offene Türen ein. Mit diesem Vorschlag, lasst uns Menschen machen. Dreimal sagt er uns. Und keiner widersprach. Der Heilige Geist sagte nicht, ja, aber ich kenne das genau. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Das läuft darauf hinaus, dass du die meisten dieser Menschen verlieren wirst, mein lieber Gott. Und diejenigen, die du wiedergewinnst durch irgendeinen Plan, den du ausheckst, ich kenne das schon, die muss ich dann belehren. Und der Sohn hätte sagen können, oh Vater, hast du dir das gut überlegt? Denn ich weiß zwar, dass du das kannst, ja? Und ich weiß zwar, dass die uns sehr ähnlich sein werden, vielleicht allzu ähnlich. Aber bist du dir sicher, dass du wirklich einen großen Teil dieser Leute verlieren willst und diejenigen, die du wieder gewinnen wirst durch deinen Plan, für die muss ich sterben? Das hätten die beiden anderen Teammitglieder sagen können. Haben sie aber nicht. Sondern sie waren sich vollständig einig mit dem Haupt des Teams, Gott dem Vater. Nun, ich weiß, diese Dinge sind relativ schwierig zu verstehen. Wie kannst du, Pastor Manfred, jetzt von einem Haupt sprechen, wo du gerade eben gesagt hast, dass die drei völlig eins sind in diesem Team? Wozu braucht es dann ein Haupt? Nun, wir werden vielleicht einmal ausgiebiger noch über die Dreieinigkeit reden, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Gott hat immer im Team gearbeitet. Ein weiteres Zitat. Letzten Endes kann man alle wirtschaftlichen Vorgänge auf drei Worte reduzieren. Menschen, Produkte und Profite. Die Menschen stehen an erster Stelle. Wenn man kein gutes Team hat, kann man mit den beiden anderen nicht viel anfangen. Dieses Zitat stammt von Lee Iacocca, ebenfalls ein amerikanischer Topmanager, der die Chrysler Corporation wieder zu Erfolg geführt hat in den 90er Jahren. Letzten Endes kann man alle wirtschaftlichen Vorgänge auf drei Worte reduzieren. Menschen, Produkte und Profite. Die Menschen stehen an erster Stelle. Wenn man kein gutes Team hat, kann man mit den beiden anderen nicht viel anfangen. Und ich finde es interessant, die Schöpfung Gottes, das, was er getan hat, auch einmal unter diesem Aspekt zu betrachten. Gott hat nicht nur Menschen geschaffen, sondern man könnte sagen, er hat auch Produkte und Profite geschaffen. Aber ohne die Menschen würde all das nicht viel nützen. Man schau dir die ganze Schöpfung an, das ist alles super, schön und gut. Schau dir das Matterhorn, schau dir die Berge, schau dir das Meer, schau dir all das an. Wunderbar, Halleluja. Aber solange kein Mensch da ist, der sich daran erfreuen kann, würde es nichts nützen. Und nicht nur das, sondern solange kein Team da ist, um mit diesen Ressourcen, mit diesen Produkten und Profiten etwas zu machen oder davon zu profitieren, wäre ebenfalls kein Nutzen damit verbunden. Deswegen stimmt es auch bei Gott, dass der Mensch an erster Stelle steht in diesem Ablauf, in diesem Prozess. Der Mensch stand und steht an erster Stelle. Ohne ein gutes Team bringen auch die Produkte und die Profite herzlich wenig. Wenn wir die Geschichte des alten Bundes weiterverfolgen, dann sehen wir, dass Gott ein noch größeres Team hatte. Er hatte auch ein Team von Helfern, die wir im Schöpfungsgeschehen noch nicht sehen, die aber nachher durchaus eine wichtige Rolle spielen. Lass uns einmal Gottes erweitertes Team anschauen. 1. Mose 18, Vers 2. Die Rede ist hier von Abraham. Und zwar heißt es hier, und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Drei Männer standen vor ihm. Diese Geschichte spielt zu einer Zeit, wo Abraham und Sarai noch keinen Sohn hatten. Und dieser Mann oder diese Männer, die hier kamen, waren, ich sage es einfach mal so, Boten Gottes. Wir sehen aber dann, dass einer von diesen tatsächlich der Herr selbst war. Und der Herr selbst verkündigte den beiden, dass er übers Jahr wiederkommen würde und dann würden sie einen Sohn haben. Das ist die Begebenheit, wo Sarai dann in sich hineinlacht und der Herr sie fragt, warum lachst du, Sarai? Und sie gibt ihm dann irgendeine Antwort und der Herr sagt, du wirst es sehen. Aber worum es mir hier eigentlich geht, ist, er sah diese drei Männer. Und er bewirtete diese drei Männer. Und diese drei Männer waren nicht nur gekommen, um ihm die gute Nachricht der Geburt seines Sohnes zu bringen, sondern sie waren auch noch aus einem anderen Grund gekommen. Nämlich wegen Sodom und Gomorra. Diese drei waren eigentlich unterwegs über Abraham nach Sodom und Gomorra. Und hatten die feste Absicht, diese Städte zu zerstören. Nachdem die drei sich wieder auf den Weg gemacht hatten, hält Abraham den Herrn an und verhandelt mit dem Herrn über seinen Neffen Lot und dessen Familie, beziehungsweise über die Städte Sodom und Gomorra. Er möchte das Ganze verhindern. Der Herr bleibt bei ihm, während die beiden anderen weitergehen. Bisher wissen wir noch nicht genau, wer diese beiden anderen sind. Wir wissen aber, dass die dritte Person der Herr ist. Wenn wir nun ein Kapitel weiterlesen, in 1. Mose 19, Vers 1, dann heißt es hier auf einmal, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Die beiden Engel. Hier erfahren wir also, wer die beiden Begleiter des Herrn waren. Und ich meine, die Geschichte ist sehr interessant. Der Herr kam in menschlicher Gestalt auf diese Erde und zeigte sich Abraham und Sarai, um ihnen eine wichtige Botschaft zu überbringen, beziehungsweise um sich mit ihm zu beraten, ob es noch eine Möglichkeit gäbe, Sodom und Gomorra zu retten. Abraham wird an einer Stelle oder an mehreren Stellen ein Freund Gottes genannt. Freund Gottes. Und Gott lässt sich also tatsächlich auf eine menschliche Ebene herab, nimmt menschliche Gestalt an. Schon hier, hunderte, tausende von Jahren vor Christus tut er das. Und er ist in Begleitung zweier Engel, die ebenfalls menschliche Gestalt annahmen. Und wir sehen dann später, dass Sodom und Gomorra derart verdorben waren, dass die Männer jener Stadt nach diesen Engeln, die sie als normale Männer ansahen, verlangten, um sich mit ihnen zu vereinigen. Stellt euch das vor. Nicht einmal vor übernatürlichen Wesen, und wahrscheinlich hätten sie es wissen können, machten sie Halt. Sie wurden dann mit Blindheit geschlagen. Wie wir wissen, wurden Sodom und Gomorra im Anschluss zerstört. Das Interessante ist auch, dass Gott selbst bei der Zerstörung von Sodom und Gomorra nicht mehr dabei war. Der Herr, nachdem Abraham ihn aufgehalten hatte, verschwand er von dort wieder. Er war nicht mehr dabei, als diese beiden Engel nach Sodom und Gomorra kamen. Aber er ließ sich von ihnen begleiten. Gott hatte also ein erweitertes Team, Helfer, die Dinge für ihn erledigten. Nun, du könntest sagen, waren das seine Auftragskiller, diese beiden Engel hier? Bitte nicht, bitte nicht. Ich glaube, wenn wir diese Dinge lesen und richtig verstehen, dann werden wir sehen, dass diese Zerstörung notwendig war. Gott hat hier ein Beispiel, ein Exempel statuiert, könnte man sagen. Gott braucht Gemeinschaft. Er will Gemeinschaft haben und er will ein Team haben. Er arbeitet im Team. Er ist sich nicht zu gut, die Dinge weiterzugeben. Er will nicht alles selber machen. Das zeichnet Gott aus. Lass uns weitergehen zu Jesus. Auch Jesus hat ein Team, wie wir genau wissen. Und ich möchte mit euch zwei Schriftstellen lesen, wo davon die Rede ist, wie er dieses Team, das er hatte, ich rede jetzt nur von seinem engsten Mitarbeiterstab, wie er dieses Team berief. Markus 3, die Verse 13 bis 15. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Zuerst möchte ich einmal festhalten, dass Jesus es offensichtlich für nötig hielt, 12 Menschen um sich herum zu scharen. 12. Wobei man nicht zu sehr, glaube ich, auf dieser Zahl herumhaken sollte. In den letzten Jahren sind immer wieder so Bemühungen, Bestrebungen aufgetaucht, diese Zahl 12 oder die Tatsache, dass Jesus gerade 12 Mitarbeiter hatte, ein Team von 12 hatte, zu einer allgemeinen Regel zu machen und zu sagen, wir brauchen in unseren Gemeinden und im Leib Christi 12er-Gruppen. Auf einmal schienen diese 12er-Gruppen die Lösung für jedes mögliche Problem zu sein. Nun, ich wage das zu bezweifeln. Und wir sehen, dass dieses Muster sich auch nicht durchzieht durch den Rest des Neuen Testaments. Paulus hatte nicht 12, die dauerhaft um ihn herum waren. Er hatte sicher mehr als 12 Mitarbeiter, aber nicht zur selben Zeit unbedingt. Paulus ist nicht hingegangen und hat 12er-Gruppen gegründet und sich in 12er-Gruppen organisiert. Ebenso wenig wie die anderen Apostel in der frühen Kirche. Sondern der Grund, warum Jesus gerade 12 berief, war sicher der, dass die Zahl 12 eine sehr symbolische Zahl ist für das Volk Israel. Weil das Volk 12 Stämme hat. Und man könnte sagen, Jesus symbolisch je einen von diesen 12 Stämmen berief. Wiewohl sie nicht von diesen 12 verschiedenen Stämmen waren. Es ist nur symbolisch gemeint. Er berief also 12. Lass uns noch einmal lesen. Er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Jesus rief diese Leute zu sich. Jesus wählte sie aus. Jesus suchte sie aus. Es war in seinem Willen, das zu tun. Wie tat Jesus das? Wir wissen, dass Jesus eine ganze Nacht gebetet hatte, bevor er das tat. Wir wissen, dass er durch den Geist dies tat. Er sah die Leute, die er berufen sollte. Er tat es nicht willkürlich. Er suchte die Leute nicht nach Gutdünken aus. Er suchte sie nicht nach Äußerlichkeiten aus. Es war ihm egal, wie die Leute aussahen. Es war ihm egal, was sie für eine Schulbildung hatten. Es war ihm egal, woher sie kamen. Aber es gab bestimmte Dinge, die ihm nicht egal waren und die er sah in ihnen. Und wenn er diese Dinge nicht sah, dann berief er diese Leute nicht. Das Wort hier für zu sich rufen ist das griechische Wort proskaleomai. Proskaleomai bedeutet zu sich herrufen. In diesem Vers hier erscheinen verschiedene Worte für rufen. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, heißt es hier in der Elberfelder Übersetzung, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Das zweite Wort, welches hier von der Elberfelder mit berufen übersetzt wird, ist das griechische Verb poieo. Und poieo bedeutet eigentlich nicht berufen, sondern machen. Tun, machen, produzieren, schaffen. Man könnte also sagen, nachdem Jesus diejenigen, die er wollte, zu sich gerufen hatte, es ist wichtig, dass du zu ihm kommst. Ein Team kann nur dann funktionieren, wenn die Leute, die dazugehören, zum Leiter herkommen und sich praktisch um den Leiter versammeln. Und dann heißt es von Jesus, nicht, dass er sie berief oder dass er sie bestimmte, sondern dass er sie machte. Er machte sie zu Jüngern. Ich glaube, dass hier etwas sehr Wichtiges im Zusammenhang mit der Funktionsweise eines Teams zu sehen ist. Ein Team, sei es das Team Jesu, sei es ein Gemeindeteam, sei es irgendein Team. Ein Team muss gemacht werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass ein Haufen talentierter Leute zusammenkommt und dann läuft alles. Sondern es sind klare Regeln damit verbunden, wie ein Team funktionieren kann und funktionieren wird. Und es ist so, dass Leute herbeigerufen werden. Seht ihr, nicht jeder konnte sich einfach melden. Nicht jeder konnte sagen, ja, aber ich möchte auch noch dabei sein. Sondern in diesem Kernteam waren nur die Personen, von denen Jesus es wirklich wollte. Vielleicht fragst du dich, aber warum hat er jetzt den und den nicht genommen? Und warum hat er denn den Judas genommen, der sich später als Verräter herausgestellt hat? Wir wissen es nicht. Einerseits natürlich, um die Prophetie zu erfüllen, aber das war sicher nicht der einzige Grund. Jesus war nicht dumm. Er wusste, was er tat. Und ich glaube, es ist eine gute Regel, dass wir davon ausgehen, dass auch Leiter, die ein Team zusammenstellen, dass sie wissen, was sie tun. Und dass wir nicht versuchen, dauernd mit den Leuten zu hadern, die ein Team leiten oder die Teams einsetzen oder Teams zusammenstellen und uns fragen, ja, warum ist der nicht dabei und warum nehmt ihr den nicht etc. und warum nehmt ihr mich nicht? Sondern dass wir verstehen, bestimmte Teams sind von vornherein begrenzt. Es können nur so und so viele Personen dazugehören. Und derjenige, der darüber entscheidet, weiß, was er tut. Und der Prozess, der dann abläuft, ist kein einfacher. Es ist nicht einfach, die richtigen Leute immer zu rufen. Und es ist vor allem nicht einfach, diese Leute dann poieo zu machen. Wir stellen uns manchmal Teamarbeit so einfach vor. Aber Teamarbeit ist für mich persönlich eine der größten Herausforderungen, die es gibt. Und für alle von euch, die in einem Team arbeiten, ihr könnt mir wahrscheinlich zustimmen, dass das nicht immer einfach ist. Hier erfahren wir auch etwas sehr Wichtiges, warum Jesus diese 12 Leute berief, beziehungsweise sie machte. Damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Die erste Absicht, die Markus uns hier nennt, ist nicht aussenden, nicht predigen, nicht Vollmacht haben, nicht Dämonen austreiben, sondern damit sie bei ihm seien. Jesus wollte also nicht nur eine Gruppe von Mitarbeitern, die er die Dreckarbeit tun lassen konnte, sondern er wollte Menschen um sich haben, damit sie bei ihm seien. Hatte Jesus das nötig? Jesus hatte es nötig und hatte das Verlangen, Menschen bei sich zu haben, um sich herum zu haben, mit Menschen auszutauschen, Gleichgesinnte um sich zu haben. Siehst du, Jesus hat sich nicht extra Leute ins Team geholt, die gegen ihn waren. Jesus hat sich nicht extra die Neinsager ins Team geholt. Man hört es manchmal, dass einem Leute vorwerfen, ja, du hast ja nur Ja-Säger um dich herum. Du hast ja nur Leute um dich herum, die dich nicht kritisieren. Die immer nur Ja und Amen sagen zu allem, was du tust und was du sagst. Und meinen das als Vorwurf. Sie meinen, jede Gemeinde müsste so aufgebaut sein, dass mindestens noch 3 Kritiker im engsten Team sind, die einem das Leben schwer machen. Und die immer alles in Frage stellen, was man gerade am Entscheiden ist oder der nächste Schritt, der zu gehen ist und so weiter. Ich glaube, dass das falsch ist. Die Neinsager wirst du in einer Gruppe von mehr als 30 Leuten so oder so haben. Aber du musst sie dir deswegen nicht in dein allerengstes Mitarbeiterteam hineinholen. Das ist nicht nur kontraproduktiv, sondern es ist sogar schädlich. Es ist schädlich, das zu tun. Man bereitet sich unnötige Schmerzen, wenn man sich mit Widersprechern umgibt. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, des Advocatis Diaboli. Kennt ihr diesen Begriff? Das ist jemand, der praktisch die Rolle übernommen hat, des Verklägers. Früher gab es eine Diskussionssendung im Schweizer Fernsehen, der Vorfahre der heutigen Arena, früher hieß die Telearena. Da wurden alle möglichen Themen wurden da diskutiert. Und häufig in dieser Sendung gab es den sogenannten Advocatis Diaboli. Der war immer dagegen. Der war einfach dagegen. Er spielte diese Rolle ja nur, ja, er vertrat nicht seine eigene Meinung, sondern er widersprach. Er widersprach einfach grundsätzlich, wenn es irgendetwas zu widersprechen gab. Und solche Leute wird es immer geben. Aber ich muss sie nicht in meinem engsten Team haben. Ich glaube, dass man sich damit keinen Gefallen tut. Sondern Jesus hatte Leute um sich herum, damit sie bei ihm seien. Hatte Jesus ein einfaches Leben? Amen. Danke, Maria. Nein, Jesus hatte kein einfaches Leben. Wurde Jesus widersprochen? Amen. Ihm wurde mehr als einmal widersprochen. Ihm wurde häufig widersprochen. Ihm wurde dauernd widersprochen. Jeder hatte irgendeine Vorstellung, wie Jesus sich verhalten sollte und wie nicht. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus froh war, dass wenigstens seine 12 engsten Begleiter nicht dauernd an ihm herumkritisierten, sondern dass sie Fans waren von ihm? So sehr waren sie begeistert und Fans von ihm, dass nachdem alle anderen gegangen waren, Petrus sagen konnte: Herr Rabbi, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Der Weg Jesu war manchmal sehr einsam. Und diese Leute, die er damals berief, berief er auch, um ihn herum zu sein. Um ihm das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und deswegen war es für ihn auch so schwierig manchmal, wenn selbst diese ihn nicht verstanden. Aber er erklärte ihnen vieles im Detail, was er der großen Menge nicht erklärte. Weil er wusste, die würden es sowieso nicht verstehen. Aber bei seinen Jüngern gab es die Hoffnung, dass sie es verstehen könnten. Und Jesus war begeistert, wenn sie es verstanden, und er war manchmal enttäuscht, wenn sie es nicht verstanden. Manchmal wies er sie sogar zurecht dafür. Ihr versteht diese Gleichnisse nicht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? War Jesus immer freundlich zu seinem Team? Nein, das stimmt nicht. Jesus war nicht immer freundlich zu seinem Team. Jesus wies manchmal seine Leute scharf zurecht. Und dennoch haben viele heute den Anspruch, zum Beispiel gerade auch in der Gemeinde oder auch am Arbeitsplatz: Oh, jetzt hat mich der Chef aber wieder gegen den Strich gebürstet. Wahrscheinlich war es notwendig. Wisst ihr, ich habe viele Situationen erlebt, wo mich Chefs gegen den Strich gebürstet haben, und ich weiß, es war richtig, dass sie es getan haben. Und auch in der Gemeinde haben die Leute aus irgendeinem Grund das Gefühl, sie müssten immer um jeden Preis freundlich behandelt werden, selbst wenn sie den größten Mist gebaut haben. Und ich möchte heute mit diesem Märchen aufräumen. Selbst Jesus hat seine Leute nicht immer freundlich behandelt, sondern er konnte ihnen klar und deutlich sagen, was Sache ist. Warum tat Jesus das? War Jesus nicht die Liebe in Person? Doch, er war die Liebe in Person, und genau deswegen tat er es. Jesus ging es nämlich nicht um die Befindlichkeiten seiner Jünger, sondern es ging ihm auch um den großen Zweck, um das große Ganze. Jesus sah immer auch das Ziel. Und obwohl wir in einem Team gute Beziehungen haben sollten, freundschaftliche Beziehungen haben sollten, uns lieben sollten im Team, gibt es dennoch einen Grund, warum wir überhaupt ein Team haben. Und dieser Grund ist sozusagen größer als das Team. Denn wenn wir diesen Grund nicht hätten, dieses Ziel nicht hätten, dann bräuchten wir kein Team. Das ist, in der Gemeinde zum Beispiel haben wir folgendes Ziel. Wir möchten das Königreich Gottes in einer Art und Weise repräsentieren, dass es für Außenstehende attraktiv ist. Und wisst ihr was? Manchmal habe ich den Eindruck, der Herr nimmt es bewusst in Kauf. Hört mir gut zu. Der Herr nimmt es bewusst in Kauf, dass für diese Absicht und für diesen Zweck diejenigen, die bereits zum Reich Gottes gehören, dass das Reich Gottes manchmal für diejenigen nicht mehr attraktiv erscheint. Während sie sich abmühen, das Reich Gottes für andere attraktiv zu machen, kann es Situationen geben, wo du selbst denkst: Ja, aber wo bleibe ich denn dabei? Ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Soll ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Über die Jahre, ich mache es nur ganz, ganz allgemein, über die Jahre, seit ich jetzt diese Gemeinde habe, seit ich im Dienst stehe für den Herrn, gab es viele, viele, viele Situationen, wo ich mich zurücknehmen, zusammenreißen musste, hinten anstellen musste, wo ich meinen Gefühlen nicht freien Lauf lassen konnte, um den Schein zu wahren. Warum warst du denn den Schein, Pastor Manfred? Ist das nicht Heuchelei? Müssen wir in der Gemeinde den Schein wahren? Ja, wir müssen den Schein wahren, der gleichbedeutend ist mit der Herrlichkeit Gottes auf einer Gemeinde oder einer Gruppe von Leuten, dem Abglanz, den der Herr über uns reflektieren will, so dass andere sehen können, hier ist etwas zu holen, hier ist Gott anwesend, hier ist das Reich Gottes Realität. Das bedeutet mit anderen Worten manchmal für mich, dass ich nicht mehr sein kann und nicht mehr sein darf als ein blank polierter Spiegel. Wenn ich Gott reflektieren will, wenn ich die Herrlichkeit Gottes reflektiert haben will durch eine Gemeinde, dann muss diese Gemeinde und kann diese Gemeinde zu Zeiten nichts anderes sein als eine blank polierte Fläche. Und ob das immer angenehm ist, für diejenigen, die diese blank polierte Fläche darstellen, wage ich zu bezweifeln. Die Frage ist, bist du bereit, erstens zugunsten des Teams und zweitens zugunsten des Zwecks, welches dieses Team verfolgt, deine eigenen Belange hinten anzustellen? Deine eigenen Verschmutzungen so zu reinigen und so zu säubern, dass du in diese blank polierte Fläche hineinpasst? Manche Leute haben eine komische Vorstellung von dem, wie Gemeinde sein sollte. Sie denken, dass ein Haufen, ich sag's einfach mal so, von religiösen Leuten, die zusammenkommen, um ihren Herzschmerz auszuleben, dass das für die Welt in irgendeiner Weise attraktiv sein könnte. Und ich sage euch, zu dieser Art von Religion wäre ich nie gekommen und würde ich nie kommen. Sondern was ich sehen will in einer Gemeinde, ist die Herrlichkeit Gottes, der Sieg Gottes, das Großartige, Wunderbare, das Gott erwirkt hat, das er bezahlt hat durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus. Das ist es, was ich sehen will. Ich will nicht Leute sehen, die alle möglichen Entschuldigungen finden, warum sie jetzt gerade nicht können oder warum sie jetzt gerade nicht wollen oder warum es ihnen gerade nicht so gut geht, sondern ich will Leute sehen, die bereit sind, ihre eigene Befindlichkeit hinter den Zweck und die Absicht Gottes zurückzustellen. Lukas 9, Vers 1. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Jesus hatte natürlich auch die Absicht, diejenigen, die er in seinem Team hatte, auszurüsten mit Vollmachten, damit sie sich nützlich machen konnten, aber auch hier wieder für das Reich Gottes. Wir denken manchmal, ja, Dämonen austreiben ist eine herrliche Angelegenheit. Aber weißt du was, das ist Dreckarbeit. Dämonen austreiben ist Drecksarbeit. Bin mir sicher, dass das nicht unbedingt angenehm war. Im ersten Moment denkst du, oh glorious, wir treiben mal wieder ein paar Dämonen aus. Aber wenn dir über ein paar Jahre genügend von ihnen begegnet sind, dann denkst du mit der Zeit nur noch, oh, schon wieder ein Dämon. Muss ich den auch noch wieder austreiben? Das ist Arbeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus das nicht alles alleine machen wollte. Nicht, weil er faul war, sondern weil er noch effektiver sein wollte in dem, was er tat. Hier erscheint wieder ein anderes Wort für berufen oder zusammenrufen, wie es hier übersetzt ist, nämlich das griechische Verb synkaleo. Synkaleo bedeutet zusammenrufen. Wir haben im Zusammenhang mit der Berufung der 12 drei verschiedene Worte, nämlich proskaleomai. Jesus rief diese Leute zu sich. Dann poieo, er machte sie. Und dann in Lukas 9, Vers 1, synkaleo, zusammenrufen. Und hier haben wir drei wichtige Bereiche, drei wichtige Stufen in der Entstehung eines Teams. Du musst die Leute zu dir rufen, du musst die Leute zusammenrufen und du musst sie machen. Das Zusammenrufen ist auch sehr wichtig. Denn wenn ein Team zusammengestellt wird, dann handelt es sich dabei üblicherweise um Menschen, insbesondere im Reich Gottes, die vorher nicht viel miteinander zu tun gehabt haben. Noch dazu kommt, dass es sich oft um Leute handelt, die ohne ihren gemeinsamen Glauben nicht das Geringste miteinander zu tun hätten. Das ist ein Phänomen, das mir immer wieder einmal auch die Großartigkeit des Evangeliums vor Augen führt. Seit ich Christ bin, habe ich mit Leuten zu tun, die ich mir nie selber ausgewählt hätte. Aber das ist gut so, Amen, weil diese Leute auch mit mir zu tun haben und sich mich nicht ausgewählt hätten, wenn Gott sie nicht darauf gebracht hätte. Und damit aus diesem bunt zusammengewürfelten Haufen ein Team werden kann, muss ein Prozess des Zusammenrufens geschehen. Des Zusammenführens von verschiedenen, verschiedenartigen, unterschiedlichen Charakteren. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese drei Stufen in der Entstehung eines Teams, Proskaleo, Poieo und Synkaleo, dass es da manchmal rebbelt in der Kiste? Wenn wir dann die Entwicklung des Teams Jesu, dieser 12, anschauen, sehen wir genau das. Es gibt Beispiele, wo sie ihre eigene Agenda verfolgten, wo sie Jesus völlig unsinnige Vorschläge machten. Es gibt Beispiele, wo du sagen könntest, sie wollten sich nicht umformen lassen. Poieo in diesem Zusammenhang bedeutet nämlich sich umformen lassen. Jesus musste aus einem Zöllner einen Jünger machen. Jesus musste aus Fischern Jünger machen. Jesus musste aus allen möglichen Leuten Jünger machen. Und sie sollten zwar nicht alle dasselbe sein, aber sie sollten doch alle am selben Strick ziehen. Und das macht es notwendig, dass du bestimmte Eigenheiten deines Wesens und deines Charakters aufgibst. Das ist auch etwas Wunderbares im Reich Gottes. Du darfst immer du selber bleiben. Ich weiß noch, wie der Teufel mir Angst gemacht hat, bevor ich gläubig geworden bin. Wenn du dich bekehrst, dann darfst du gar nicht mehr dich selbst sein. Dabei war es völlig anders und eigentlich sogar umgekehrt. Seit ich gläubig bin, bin ich immer mehr mich selbst geworden. Aber ich musste es auch lernen, die Bereiche meines Eigenlebens, die ich vielleicht ansonsten auch gepflegt hätte, die aber dem allgemeinen Wohl und Nutzen des Reiches Gottes entgegenstehen, diese aufzugeben. Und seit ich in der Gemeinde bin, umso mehr. Seit ich Pastor bin, umso mehr. Vor einigen Monaten, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, lese ich am Freitag in der Zeitung von einem Konzert, das am Samstagabend stattfinden würde. Und zwar wurde ein Konzert angeboten von einer Musikstilrichtung, die mir sehr gefällt. So amerikanische Country, Bluegrass, Western-Musik. Bin ich Fan davon. Ich kaufe mir jedes Mal, wenn wir in Amerika sind, kaufe ich mir eine entsprechende CD. Und oft bin ich dann auch enttäuscht von dem Quatsch, die da zum Teil singen. Aber mir gefällt diese Musik. Und ich dachte dann, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich am Sonntag früh frisch und munter und unbefleckt von irgendwelchen weltlichen Eindrücken hier in der Gemeinde stehen muss, ich sag's einfach mal so, um zu predigen und einen guten Eindruck zu machen, dann würde ich wahrscheinlich am Samstagabend an dieses Konzert gehen. Habe ich aber nicht gemacht. Und würde ich auch nicht tun. Und es reut mich auch nicht, denn das, was ich hier habe, ist mir mehr wert. Und dieses Team, und ich zähle euch alle zu diesem Team dazu, dieses Team zu halten und dieses Team zu formen und dieses Team zur Größe zu bringen, ist mir viel mehr wert als die Freiheit, die ich grundsätzlich hätte, am Samstagabend irgendein Country- und Western-Konzert zu besuchen. Und weißt du was? Der Herr hätte mir das nicht verboten. Ich weiß, was der Herr mir verbietet und was er mir erlaubt. Hallo? Kürzlich habe ich mir 2 Jazz-CDs gekauft. Pastor Manfred, du hörst so weltliche Musik. Weißt du denn nicht, Jazz bedeutet to Jezebel? Der Begriff Jazz kommt sehr wahrscheinlich oder kommt vom amerikanischen to Jazz. Und to Jazz bedeutete sehr wahrscheinlich in New Orleans der damaligen Zeit nichts anderes als to Jezebel und damit war gemeint, ins Hurenhaus zu gehen. Und trotzdem weiß ich, dass der Herr mir es erlaubt hat, diese CDs zu kaufen und mich ab und zu, ich höre die nicht jeden Tag, mich ab und zu an dieser fetzigen, schönen Musik zu erfreuen. Amen. Aber wenn das Wohl des Teams, sprich der Gemeinde oder Teile dieses Teams in Frage steht, dann muss ich auf solche Vorrechte verzichten. Seht ihr, ich würde niemals so weit gehen, dass ich diese Musik hier vor dem Gottesdienst laufen lassen würde. Und ich würde auch niemals Beethovens Fünfte hier laufen lassen vor dem Gottesdienst. Oder die Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach. Würde ich nicht tun. Sondern zum Wohl dieses Teams und zur Repräsentation dieses Teams hier, das die Gemeinde ist, gehört Lobpreismusik. Das bedeutet nicht, dass man nichts anderes mehr hören darf. Hey, ich habe mich hier ziemlich auf die Äste rausgelassen. Ich glaube, wir müssen ein anderes Mal weitermachen. Halleluja. Geht's euch noch gut? Preist dem Herrn. Ich habe noch einiges mehr, das ich euch gerne mitteilen möchte zum Thema Teamarbeit. Ich glaube, dass das wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Katharina, darf ich dich bitten, dass du noch das Wort zum Opfer machst? Halleluja.